Rheingau-Kompass, der Rheingau-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen kulinarischen Schwerpunktfolge des Rheingau-Kompass. Ich bin Julia Schmitz, Restaurantkritikerin und Gründerin des Yummy Gastro Guides und ich spreche hier mit Menschen, die Gastronomie neu denken. Heute sind zwei Menschen zu Gast, die die Gastronomie-Szene im Rheingau seit vielen Jahren prägen. Sternkoch Dirk Schröer und seine Frau Amila Begit Schröer. Viele kennen die beiden noch aus der Weinschenke Schloss Grönestein, die sie über viele Jahre erfolgreich geführt haben und die bereits nach kürzester Zeit mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seit rund einem Jahr sind die beiden mit einem neuen Restaurant gestartet, dem Balken bei Schröer in den Eltviller Weinbergen. Wir sprechen heute über diesen Neustart, das kulinarische Konzept, aber auch über Herausforderungen und natürlich über ihren Weg in die Spitzengastronomie. Schön, dass ihr da seid, liebe Amila und lieber Dirk. Bevor wir einsteigen, stellt euch doch bitte einmal ganz kurz unseren Zuhörern vor.
Hallo Julia, mein Name ist Dirk Schröer. Ich bin Inhaber und Küchenchef vom Balken bei Schröer.
Ich bin die Amila Begit Schröer, Dirks Ehefrau und die Restaurantleitung und die gute Seele des Hauses.
Dirk, Amila, ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt vor etwa einem Jahr das Balken bei Schröer eröffnet. Der Name Balken ist natürlich bekannt, nicht nur wegen der Lage, denn auch früher gab es ja hier schon ein Restaurant und viele kennen sicherlich die herrliche Lage inmitten der Eltviller Weinberge. Wenn jemand noch nie bei euch war, wie würdet ihr das Restaurant und euer Konzept beschreiben?
Ja, das Restaurant ist mittlerweile modern eingerichtet, auch ein bisschen puristisch, dass wir uns eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren, was betrifft Service, Küche, Kulinarik und eigentlich alles, was dazugehört. Es wurde umgebaut, großzügig, man sitzt an eingedeckten Tischen mit Tischdecke und hat bequeme Sessel zum Sitzen.
Der ein oder andere Hörer, der vielleicht früher ins ehemalige Balkenrestaurant gegangen ist, stellt sich vielleicht die Frage, was denn ihn jetzt dort erwartet und was eigentlich anders ist. Amila, kannst du uns dazu was sagen?
Ich würde sagen, die kulinarische Handschrift hat sich verändert. Man sitzt ganz puristisch oder es ist puristisch eingerichtet, dass der Fokus auf dem Teller liegt, denn das ist uns wichtig. Ja, der Blick ist freier als früher. Wir haben alles freigeschnitten auf der Terrasse.
Ja. Ja, sehr schön. Ein Jahr ist jetzt auch schon eine spannende Zeitspanne für ein neues Restaurant. Wenn ihr jetzt zurückblickt, wie war dieses erste Jahr für euch?
Interessant. Aus meiner Sicht war es sehr interessant mit Höhen und Tiefen. Aber vielleicht kann meine Frau auch besser was dazu sagen, was halt eher den Kontakt zu den Gästen hat und einfach sieht, wie es beim Gast ankommt.
Ja, wir waren überrascht. Wir hatten ein bombastisches erstes Jahr. Vor allen Dingen Frühjahr und Sommer waren sehr, sehr gut. Wir waren jeden Tag ausgebucht, haben viele Fahrradfahrer und Wanderer für uns gewonnen, die mittlerweile auch Stammgäste sind. Ja, der Herbst war leider deutlich ruhiger. Da versuchen wir jetzt kommendes Jahr, das ein bisschen mit Veranstaltungen abzufangen, dass das auch besser wird.
Was hat euch denn eigentlich gereizt, dieses Projekt zu starten? Ich meine, das ist ja schon mutig, ne? Ihr habt euch da ja eigentlich, wart ihr schön eingesessen mit dem Schloss Grönestein, mit der Weinschenke und dann nochmal wieder so eine neue Herausforderung. Was hat euch da geritten?
Tatsächlich die Lage. Das Balken ist für mich so ein bisschen wie die Toskana. Wenn du da hochfährst, kriegst du schon Lust auf mehr. Und ich habe schon immer zum Dirk gesagt, wenn das irgendwann mal frei werden sollte, bewerben wir uns da, weil wir das lieben.
Ja, toll. Ist ja auch wirklich unvergleichlich, diese Lage. Ja. Wunderschön. Mit dem Weitblick einfach, ne?
Genau.
Ja. Aber jetzt wollen wir vielleicht mal über das sprechen, was bei euch auf den Teller kommt. Amila hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Die kulinarische Handschrift hat sich verändert. Frage an Dirk. Wie würdest du denn deinen Küchenstil oder die kulinarische Ausrichtung im Balken beschreiben?
Also mein Küchenstil ist eigentlich eine weltoffene, sag ich mal, internationale Küche, die sich eigentlich an allen Küchenstilen der Welt orientiert. Also es gibt keinen Küchenstil, den ich jetzt partout verabscheue, sondern es gibt überall was Gutes. Aber das Hauptaugenmerk liegt wirklich auf dem Produkt und der Qualität. Also das sind die wichtigsten oder herausragenden Sachen, die wir eigentlich da abdecken möchten.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, das ist eine Küche auf Sterneniveau, aber ohne Sterneallüren. Und man hat das Gefühl, dass euch der Fokus auf die Produkte wichtiger ist als irgendwie so ein Shishi drumherum. Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du richtig, muss ich ehrlich sagen. Shishi können andere machen. Ich bin da nicht so dafür gebaut, einfach eher vielleicht die Besinnung auf das Wesentliche.
Ja, Wenn wir jetzt über Produkte sprechen, gibt es Produkte, mit denen du besonders gern arbeitest? Hast du Lieblingsprodukte, die du in der Küche verwendest?
Eigentlich sage ich mal, Lieblingsprodukte habe ich jetzt nicht. Also mein Favorit, was ich unheimlich gern zubereite, ist Fisch. Aber sage ich mal, alle anderen Produkte haben den genauso den gleichen Stellenwert. Also das ist halt einfach, mir ist es halt auch wichtig, woher kommen sie, wie kann ich das einfach, sage ich jetzt mal, umsetzen oder wo kriege ich sie her? Klar, dass ich das beste Fleisch nicht unbedingt aus Deutschland kriege, aber sage ich mal, alles, was eben möglich ist, beziehe ich hier aus der Region, wo wir jetzt auch seit 2 Jahren direkt mit einem Bauern zusammenarbeiten, wo wir immer Anfang des Jahres einen Anbauplan machen, was er für uns anbaut. Und so ist es einfach jetzt schon recht fortgeschritten.
Genau, das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen. Regionale Produkte spielen also eine Rolle und sicherlich auch Saisonalität.
Genau.
Was sich dann bei euch auch in der Speisekarte widerspiegelt, die ja, nehme ich an, auch regelmäßig wechselt.
Ja, einfach alle 6 Wochen. Also muss man ehrlich sagen. Also jetzt zur Spargelzeit wird es ein bisschen länger gehen, aber sage ich mal, die Meuchelzeit ist halt bloß 3 bis 4 Wochen und so tauscht man halt immer wieder einzelne Gerichte aus.
Ich muss aber nochmal zurückkommen und dich ein bisschen festnageln zum Küchenstil. Also du hast natürlich Inspirationen für vielen verschiedenen tollen Stationen auch. Würdest du sagen, es ist europäisch, wie du kochst, oder wie würdest du sagen, könnte man das einordnen?
International, also sage ich mal, dass ich eben halt Produkte aus Japan nehme oder auch, sage ich mal, Sashimi-Qualität bei Fischen und die aber ganz puristisch, wie der Japaner sie zubereitet mit vielleicht bloß einer gewissen Soße. Das reicht dann schon aus und es gibt ein Geschmackserlebnis. Manche andere Gerichte sind extrem komplex. Momentan haben wir Pastrami auf der Karte stehen, was eben halt aus Amerika kommt. Und immer wieder inspiriert sich das eigentlich. Es ist nicht immer festgefahren auf ein Land, sage ich jetzt mal so. Und so kann man aber auch manche Länder miteinander kombinieren, manche Techniken und manche Produkte.
Ja, das klingt ja spannend. Also das heißt, gewisse Foodtrends können durchaus auch mal aufgegriffen werden, aber gleichzeitig bleibt ihr auch bodenständig.
Ja, Foodtrends werden aufgenommen, aber nicht so jetzt, dass ich jetzt einen Burger machen würde. Also das ist jetzt für mich so der typische Foodtrend, aber sag ich mal, man orientiert sich schon an Techniken, die vielleicht andere Köche oder andere Länder machen, wo halt die Spanier die Vorreiter sind, dass man halt da vielleicht auch guckt, was machen die oder wie machen sie was. Also und so hat jedes Land ja so seine gewissen Vor- oder Nachteile.
Und gibt es bei euch auch Gerichte, die immer auf der Karte stehen?
Ja, wir haben halt ein Signature-Dish, das ist halt die Kaviar-Dose, die gab es schon im Krönestein, war das erste Dessert im Krönestein und das wurde seitdem jetzt mit übernommen ins Balken und wurde seitdem auch nicht mehr verändert.
Ja, darauf wäre ich auf jeden Fall auch zu sprechen gekommen. Ich kenne die Kaviar-Dose auch, man mag erstmal vielleicht gar nicht an ein Dessert denken, das ist ja witzig. Wie ist es denn zu dieser Kreation gekommen und auch die Idee, das in der Kaviar-Dose zu servieren? Und vielleicht erzählst du auch mal, was sich da überhaupt drin befindet.
Also Kaviar ist eigentlich entstanden, dass ich mal gekocht habe oder als Gastkoch irgendwo war und ein Spanier hat aus Tapioca-Perlen wie einen sphärischen Kaviar hergestellt. Und da habe ich halt gedacht, das kann man auch nicht salzig machen, sondern man kann es auch süß machen. Habe das Ganze halt versucht, mit Passionsfrucht zu kochen. Und die Kaviardose ist halt so aufgebaut, dass es wirklich in einer richtigen Kaviardose serviert wird. Unten ist eine Schicht Topfenmus drin, also Topfen- oder Quarkmus. Dann ist eine dünne Schicht weiße Schokolade mit Crumbles drin und obendrauf dieser Tapioca-Kaviar, der wirklich vom Aussehen an Kaviar erinnert, mit einem Passionsfruchtsorbe.
Ja, absolut. Und es ist ja auch wirklich so schön von den unterschiedlichen Texturen, ne? Und man geht dann da so mit dem Löffel rein und weiß erstmal nicht, was einen erwartet. Dann knackt es ein bisschen, dann hat man diese tollen Perlen. Dann ist schön fruchtig, säuerlich, cremig. Also ist wirklich auf jeden Fall eine Entdeckung und sollte man auf jeden Fall mal gegessen haben.
Ja, wir haben viele Gäste, die kommen tatsächlich auch nur wegen der Kaviardose. Die essen die zur Vorspeise und auch zum Nachtisch. Das haben wir auch des Öfteren.
Wahnsinn.
Ja, echt toll.
Wie ist es denn bei dir, Dirk? Wie entstehen denn neue Gerichte in deinem Kopf? Woher nimmst du denn deine Inspiration?
Die Gerichte entstehen manchmal ganz spontan, wenn ich mit den Hunden Gassi gehe und irgendwie ein Wildkraut entdecke oder irgendwelche Blüten finde, dann entsteht das eigentlich manchmal ganz schnell. Dann ist es halt einfach, dann rattert es vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde, dann habe ich ein fast komplettes Gericht im Kopf, was ich immer erstmal Probe koche. Und andere Gerichte dauern eben halt wirklich ein bisschen länger, weil es halt nicht komplexer sind, aber wo ich mir halt dann auch nicht unbedingt immer sicher bin, ob es zueinander passt. Weil ich möchte den Gast auch immer wieder kitzeln, dass er eben vielleicht Sachen isst, die er nicht überall zu essen bekommt.
Mhm. Ja, spannend. Also ich stelle mir dann den Dirk vor, wie er da mit seinem Hund am Wegesrand ein Kräuterchen zupft, daran schnuppert und sich ein neues Gericht ausdenkt.
So ist es aber tatsächlich.
Gibt es auch manchmal, dass du selbst essen gehst und irgendwas da mitnimmst und denkst, oh, das ist interessant, aber das würde ich vielleicht irgendwie ganz anders interpretieren?
Das auf jeden Fall. Also ich meine, ich gehe überall hin essen, sage ich mal, also mit einem Fokus aufs Essen. Ob es jetzt vom Sterne-Restaurant ist bis zur Gutschenke, sage ich mal. Es gibt überall gewisse Sachen, die wir mitnehmen können, die wir vielleicht auch umsetzen können, was einfach gut ist oder halt was umsetzbar ist und was man einbinden kann.
Ja, absolut. Jetzt haben wir natürlich viel schon übers Essen gesprochen, aber ich finde ja immer, zu einem Restauranterlebnis, da gehört einfach auch der Service dazu. Und ich habe es schon so oft erlebt, selbst in Top-Restaurants, ja, dass dann der Service wirklich irgendwie schlecht war oder ungeschult, dass teilweise keine Beratung zu den Weinen stattfand. Und am Ende des Tages macht das ja wirklich viel aus. Amila, du verantwortest ja den Service bei euch. Und was ich festgestellt habe, ich war ja jetzt nun auch schon oft bei euch essen, man kommt ja wirklich rein und fühlt sich wirklich sofort herzlich willkommen. Und das ist keine aufgesetzte Gastfreundschaft, sondern wirklich gelebt. Was ist dir denn besonders wichtig, wenn Gäste ins Restaurant kommen, wenn ein Gast ja bei euch zu Besuch ist?
Ja, der Gast soll sich fühlen wie zu Hause. Ja, ich will den Gast persönlich begrüßen. Im besten Fall weiß ich auch beim zweiten Mal schon, wo er gerne sitzt, was er gerne für ein Wasser trinkt, still temperiert mit, ohne Kohlensäure. Das kann ich in der Regel auch, das überrascht den Gast dann natürlich, dass ich mir das so schnell merken kann. Ja, ich will dem Gast Arbeit abnehmen, denn in dem Moment, wo er bei uns reinkommt, ist es meine Arbeit und er soll sich entspannen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Kunst dahinter.
Ja, absolut. Also im Prinzip schon fast den Wunsch von Lippen ablesen.
Ja, das kann ich tatsächlich ganz gut, glaube ich.
Absolut.
Genau. Der Gast, das ist so mein Motto, der soll nicht satt nach Hause gehen, natürlich auch. Er soll glücklich sein, wenn er rausgeht und er soll das Gefühl haben, er möchte wiederkommen.
Absolut. Und die andere Sache ist ja auch, dass man einfach auch ein bisschen beraten wird und dass man zum Beispiel bei euch auch wirklich, das ist mir aufgefallen, dass eure Mitarbeiter auch wirklich sehr gut Bescheid wissen, wenn es um die Gerichte geht und was man dazu für einen Wein empfehlen kann. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wie macht ihr das? Verkostet ihr teilweise im Team auch vorher die Gerichte oder sprecht dann darüber, welche Weine dazu passen, wie ihr das empfehlt? Kostet ihr die vorher?
Absolut. Also wenn es die neue Karte gibt, kocht die Küche alles vor. Wir setzen uns im Team zusammen, probieren einmal alles durch, dass wir dem Gast natürlich auch sagen können, was er auf dem Teller hat. Ja, dann werden Weine dazu probiert und wenn es für uns perfekt ist, geben wir es raus an den Gast. Ja, ja, also alle Mitarbeiter werden geschult, auch die, die es nicht gelernt haben. Wir haben ja auch einige Schüler und Aushilfen, aber bei uns kann jeder Mitarbeiter das Gleiche erzählen.
Und gab es denn auch schon mal einen Gast, der dich so richtig zur Weißglut gebracht hat oder wo du gedacht hast, nee, hier verzweifle ich?
Schon mehrere, aber das lasse ich mir nicht anmerken. Also der Gast geht genauso glücklich raus, was ich danach denke oder sage. Bleibt in unseren eigenen vier Wänden. Leider kommt das öfter vor. Aber wir haben großes Glück. Ich sag mal, 98% unserer Gäste sind super, super lieb und nett.
Ja, und auch, glaube ich,
Ausnahmen.
Auch Stammgäste viele, nehme ich an.
Sehr viele. Sehr viele, ich würde sagen 80% sind Stammgäste schon, viele schon von Burg Schwarzenstein, also wirklich lange, lange Jahre zurück. Wir haben sogar Stammgäste aus Dresden vom Dirk, Wahnsinn, die regelmäßig kommen und die so ein bisschen mit uns gewandert sind.
Toll, ja. Und neben dem klassischen Restaurantbetrieb organisiert ihr ja auch Events und habt verschiedene Formate oder habt den Weinstand im Hof. Vielleicht erzählt ihr noch mal so ein bisschen, was ihr da eigentlich alles anbietet.
Wir bieten halt an von einem klassischen Weinstand mit Weinprobe und klassischen Köstlichkeiten zu essen oder wo jeder Wanderer, Fahrradfahrer willkommen ist, wo er sich hinsetzen kann und seine Zeit verweilen kann, bieten wir halt auch gesetzte Menüs an mit der korrespondierenden Weinbegleitung zu speziellen Anlässen, zum Beispiel wie die glorreichen Tage. Da ist es halt in Kooperation mit dem Kloster Eberbach, die ja ihre Raritäten dann vorstellen. Oder dass wir halt auch so Four-Hands-Dinner machen oder wie Küchenpartys, dass eben, dass ich Gastköche einlade oder dass eben Freunde kommen und wir kochen zusammen 6, 7 Gänge zusammen, haben unseren Spaß den ganzen Tag eigentlich das Biken näher zu bringen, haben wir uns jetzt halt entschieden, dass wir jeden Donnerstag oder jeden ersten Donnerstag im Monat Dinner und Beats anbieten. Das ist halt angelehnt wie in New York oder London, dass ein Restaurant, ein DJ die ganze Zeit während des Essens auflegt und nach dem Menü wird eben das Restaurant zur Tanzfläche.
Ja, ich habe das ja schon selbst erlebt. Ich durfte ja schon dabei sein und es war wirklich ein tolles Erlebnis, dann aufzustehen und einfach noch ein bisschen zu tanzen, noch einen Drink zu nehmen. Wirklich finde ich eine tolle Sache und das hier auch mal im Rheingau so zu etablieren, finde ich richtig toll.
Ja, wird auch sehr, sehr gut angenommen, hat uns sehr überrascht. Also wir haben gedacht, das braucht ein bisschen länger, dass das angenommen wird. Und tatsächlich haben wir auch Gäste, die auch seit vielen Jahren unsere Stammgäste sind. Das hat uns sehr gewundert, die da auch großen Spaß dran haben.
Ja, das stimmt. Ja,
also nicht nur junges Publikum.
Ja. Und Dirk, du hattest das gerade angesprochen, es ist wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff, Four-Hands-Menü.
Also zwei Köche, also jeder Mensch hat zwei Hände und darum heißt es Four-Hands-Dinner, weil halt zwei Küchenchefs die Handschrift tragen für das Menü, sind natürlich auch mehrere Leute noch mit dabei. Also sage ich uns mal, das ganze Team vom Biken ist dabei. Der jeweilige Koch bringt meistens dann auch immer noch zwei Köche mit, so dass es einfach harmoniert eben. Jeder kennt die Küche des anderen ja nicht perfekt.
Das, daher ist es. Genau, das machen wir einmal im Jahr tatsächlich mit Dirks bestem Freund, das ist der Marcello Fabri aus Weimar, auch langjähriger Sternekoch. Genau, einer unserer besten Freunde und mit dem haben wir das im Grönestein etabliert und seitdem machen wir das einmal im Jahr.
Und wie darf ich mir das vorstellen? Einer macht die Vorspeise, einer den Hauptgang oder fummeln wirklich alle am
wir
Hauptgang?
Wir sprechen uns zwei Wochen vorher ab. Jeder sagt eben seine Befindlichkeiten, was er gerne macht. Also und so sprechen wir das halt ab. Also da ist kein böser Faden dabei oder so oder kein Argwohn. Ich habe die letzten Jahre immer Dessert gemacht. Dieses Jahr darfst du Marcello machen zum Beispiel. Aber so ist halt immer die Absprache untereinander.
Einer macht die Vorspeise, genau. Einer den Hauptgang.
Genau, jeder 3 bis 4 Gänge nach seinem Gusto.
Genau. Ihr habt ja auch noch das Afterwork-Menü. Vielleicht sagst du dazu nochmal was, Amila?
Gerne. Das ist ein 3-Gang-Menü. Das haben wir auch einst ins Leben gerufen, um jüngeres Publikum für uns zu gewinnen. Das wechselt wöchentlich. Das sind verschiedene Gänge. Es gibt eine kleine Weinbegleitung dazu und das Ganze für 89 € pro Person. Sohn mit einer Flasche Wasser. Jeden Montag, Donnerstag und Freitag, ganz wichtig natürlich, zu den gewöhnten Öffnungszeiten.
Und Dirk, du hast gerade angesprochen, ihr wollt ja auch, sag ich mal, die Wanderer und die Mountainbiker abholen. Da habt ihr im Hof den Weinstand. Und gibt es dort irgendwie auch so ein paar kleine, unprätentiöse Speisen?
Ja, es fängt an vom Palandjäger über eine Brezel bis zum Schweizer Wurstsalat, Spundekäse. Je nachdem, wenn man die Möglichkeit haben, machen wir noch ein warmes Gericht und sonntags wird immer gegrillt, eine Wildbratwurst vom Grillen.
Ja, super.
Und Kaffee und Kuchen gibt's neuerdings auch.
Die Gastronomie hat sich in den letzten Jahren ja stark verändert. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für euch als Restaurantbetreiber? Wie würdest du das einschätzen, Amila?
Die No-Shows, also sprich die Gäste reservieren einen Tisch und leider nicht nur in einem Restaurant, sondern in mehreren Restaurants und picken sich dann zum Schluss das Beste raus. Das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Ja, ist für uns natürlich wirtschaftlich eine Katastrophe. Wir planen das Personal steht dann in der Regel schon da. Das schickst du auch nicht wieder nach Hause, weil die kommen teils aus Rüdesheim, teils aus Wiesbaden. Dann ist eine große Thematik, es werden Tische reserviert für 8 bis 10 Personen. Da wird einer krank, dann kommt der ganze Tisch nicht. Kriegst du auch nicht mehr besetzt in der Größe?
Vielleicht ist es gut, dass du das ansprichst, Amila, weil wir so einfach die Gäste auch mal für dieses Thema sensibilisieren können. Ich glaube, vielen ist es einfach gar nicht bewusst. Man macht eine Reservierung und sagt die kurzfristig ab. Und ich glaube, manchmal denkt man gar nicht drüber nach, was einfach hinten dran hängt für den Gastronomen. Eben, dass man so kurzfristig den Tisch gar nicht mehr losbekommt, dass da vielleicht auch Waren, Produkte eingekauft werden, die frisch sind, die dann vielleicht kaputt gehen, dass man Personal hat etc. Insofern finde ich das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du das ansprichst. Kriegst du das auch mit, so das Thema Fachkräftemangel oder seid ihr da bisher immer noch ganz gut gefahren?
Wir sind da tatsächlich gut verschont geblieben bis heute, kann uns natürlich auch jederzeit treffen. Wir haben viele Mitarbeiter schon seit Jahren. die wir mitgenommen haben, also teilweise schon seit über 10 Jahren. Und ja, wir hatten bis jetzt Glück, aber wir wissen es von vielen Kollegen, dass es ein Riesenproblem ist.
Das spricht natürlich auch für euch, dass ihr da die Mitarbeiter auch so lange halten könnt und dass man einfach vielleicht auch gerne bei euch arbeitet.
Das hoffe ich. Es ist ein sehr familiärer Betrieb. Ja, wir haben eine niedrige Hierarchie. Wir machen viel privat mit unseren Mitarbeitern. Ja. Und das merkt man dann halt irgendwann.
Ja, toll. Ja. Nochmal zurück zu dem Thema No-Shows. Es gibt ja Restaurants, die versuchen auch Strategien zu entwickeln, die beispielsweise sagen, man muss vorab etwas bezahlen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, das vielleicht auch zu machen?
Nachgedacht haben wir drüber. Es ist eine große Thematik, auch bei vielen Kollegen, mit denen man sich unterhält. Es verärgert natürlich viele Gäste. Viele scheuen sich davor, zu reservieren, wenn sie von vornherein eine Gebühr zahlen müssen. Es ist so ein 50-50-Ding. Also wir sind tatsächlich...
Und es ist halt als Spiel.
Viel am Diskutieren mit auch Kollegen, um zu gucken, wie die das machen. Ja, also wir sind dran an der Thematik, aber wir haben noch keine Einigung gefunden.
Und das Zweite ist halt der rechtliche Rahmen. Das ist halt immer schwierig, den rechtlichen Rahmen da zu finden. Bis wann ist eine No-Show wirksam? Ist er 3 Tage vorher und so weiter? Das ist halt schwierig, das in irgendeinen Rahmen reinzubringen.
Absolut, ja. Und man vergrault auch den einen oder anderen, ne? Da wird dann vorsichtig, irgendwas zu reservieren. Ja. Verstehe ich schon. Ich hoffe einfach, wir können damit auch ein bisschen helfen, das Thema einfach ein bisschen präsenter in den Köpfen zu haben.
Das hoffe ich. Vielleicht muss dann auch nicht beim 10er-Tisch, wenn einer krank ist. Ja, reicht ja dann, wenn alle anderen 9 kommen und nicht 10 zu Hause bleiben. Das macht halt auch wenig Sinn.
Ich würde auch gerne nochmal mit euch ein bisschen über euren Weg in die Gastronomie sprechen. Bevor ihr das Grüne Stein und dann das Balken bei Schröer eröffnet habt, wart ihr ja beide bereits viele Jahre in der Spitzengastronomie tätig. Frage an dich, Dirk. Du hast ja in einem der bekanntesten Restaurants Deutschland gearbeitet, zum Beispiel in der Traube Thunbach, im Tantris und im Vendôme. Was haben dich diese Stationen gelehrt und was hast du so für dich daraus mitgenommen?
Ich muss sagen, dass jedes Restaurant fast gleich ist, von der Aufmaßung. Alles Gourmet-Restaurants, wo sich aber die Küchenstile doch so ein bisschen unterscheiden, sag ich mal. Man muss sich vorstellen, 15 Leute für 30 Gäste gekocht haben und das jeden Tag. Also, was halt auch eine Herausforderung ist, dass jeder Teller gleich aussehen musste, der rausgeht. Und alles war perfekt. Im Tantris hat mich am meisten bewegt, dass wir unheimlich viel Stress hatten, aber es einfach immer noch unheimlich menschlich zuging. Also es waren alle befreundet, haben alle zur gleichen Zeit angefangen, zur gleichen Zeit aufgehört. Es gab keine Hierarchie, jeder musste putzen oder musste Müll rausbringen. Und eben halt, was dort eben wichtig war, die Besinnung, dass auch was Einfaches wirklich gut sein kann. Also dass eben der Geschmack eigentlich immer im Vordergrund, dass eine Kartoffel nicht turniert sein muss oder in Form geschnitten sein. Eine Kartoffel ist eine Kartoffel, ganz einfach. Und Vendôme hat sich halt wirklich Kreativität. Also da war der Leitsatz immer Kreativität, neue Techniken ausprobieren, neue Geschmäcker zu finden, die vielleicht noch nie zueinander gepasst haben. Die sollten dann irgendwie mal zusammengefunden werden. Und halt Techniken, die es früher in der Gastronomie noch nicht gab, sag ich mal. Dieses ganze Molekulare wurde damals, als ich angefangen hat, angestoßen in Deutschland. Das hat halt einfach so diesen Aufbau gegeben hat. Im Großen und Ganzen haben alle eigentlich immer das gleiche Ziel gehabt. Das war immer das Streben nach dem perfekten Gericht, auf den Punkt gebracht, den Geschmack und die Qualität der Speisen.
Im Prinzip hast du aus allen diesen Stationen das mitgenommen. Wenn ich es jetzt so raushöre, die Akribie kann ich bei dir auf dem Teller jetzt sehen, die Fokussierung aufs Produkt, aber auch Kreativität mit neuen Geschmacksrichtungen, das quasi verbindest du jetzt
genau,
alles.
Genau, ich habe mir einfach bei der Wahl der Restaurants mir immer Gedanken gemacht, wo kann ich noch was dazulernen? Also ich bräuchte jetzt nicht 2-mal hintereinander das gleiche Restaurantkonzept wie die Traube zu machen. So war immer der Wechsel da, dass man immer wieder was ganz Neues gemacht hat.
Klar, dass man so ein bisschen Fokus auf eine andere Facette, ne, genau, letztlich des Kochens legt. Ja, Amila, auch du bist ja schon seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig. Was hat dich denn ursprünglich in diese Branche gebracht und würdest du das wieder tun?
Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Ich bin in Österreich-Winkel aufgewachsen und wir sind damals sehr häufig auf Schloss Vollrath spazieren gewesen mit unseren Hunden. Und irgendwann hing da ein Zettel, dass sie eine Spülerin suchen. Ich war tatsächlich kleiner als die meisten Töpfe. den Job trotzdem bekommen und ja, habe schnell gemerkt, dass mir der Stress, wo viele wieder weggerannt sind aus der Küche, also viele Aushilfen, mir hat der Stress gut getan und ich habe das geliebt. Und ich war, glaube ich, recht flink und flott und dann hat man mir irgendwann angeboten, ob ich nicht da lernen möchte. Und ja, habe das gemacht und habe es auch nie bereut. Ja, ich liebe den Stress und ja.
Ihr habt euch ja auf der Burg Schwarzenstein kennengelernt und arbeitet ja beruflich schon so lange als Team zusammen. Was ist denn euer Geheimnis, dass das so gut funktioniert?
Ja, also immer gut funktionieren tut es nicht. Auch wir streiten mal. Aber wenn wir uns streiten, dann bleibt es auf jeden Fall privat. Es hat im Geschäft absolut nichts verloren. Da halten wir uns auch wirklich akribisch dran. Ja, wir vertrauen uns blind, würde ich sagen. Ja, und wir reden privat nicht immer nur übers Geschäft. Weil das ist, glaube ich, eine große Sache.
Das halt wirklich, sagen wir mal, zwei
privat Tage. Privat ist privat, genau.
Wir haben zwei Tage frei und dann wird eben mal zwei Tage, vielleicht die erste Stunde, sage ich mal, dass man Montag vielleicht noch Revue passieren lässt, wird nochmal gesprochen, aber dann ist halt frei. Dann gibt es auch andere Sachen, die wir besprechen können.
Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zur Weinschenke, Schloss Grönestein. Viele Gäste kennen euch ja auch daher. Damals seid ihr wirklich in kürzester Zeit mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Dirk, wie habt ihr das denn erlebt und habt ihr jetzt diesen Anspruch auch fürs Biken bei Schröer?
Also den Anspruch hatten wir ja damals überhaupt nicht. Also wir wollten ja eigentlich bloß ehrlich bodenständig kochen und wozu wir eigentlich Lust haben. Also das war eigentlich der Gedanke dabei, als wir es aufgemacht haben. Dass es halt gekommen ist, war umso überraschender, muss man ehrlich sagen. Es wurde viel gefeiert mit dem Team zusammen. Weil es halt keiner damit gerechnet hat, sagen wir mal jetzt, wäre es schön, wenn wir ihn kriegen. Also ich bin, dadurch, dass ich jetzt unheimlich lange schon diese Sterne-Gastronomie mache, mir macht es jetzt nichts aus, wenn ich ihn nicht kriege. Aber sage ich mal, fürs Team, für das junge Team ist es halt eine Herauszeichnung und eine Auszeichnung und auch wieder ein Ansporn, noch besser zu werden.
Amila, wie würdest du das sehen? Was verändert sich denn in dem Moment, wenn man einen Stern erkocht hat? Kommen dann andere Gäste oder haben die eine ganz andere Erwartungshaltung? Hast du irgendwie dann einen Unterschied dann bemerkt?
Ja, in der ersten Zeit kommen auf jeden Fall neue Gäste, viele neue Gäste, die uns vorher nicht kannten, die uns dann im Guide Michelin lesen. Ja, der Druck ändert sich vor allen Dingen auch auf die Küche, noch perfekter zu werden. Service ebenso, es darf, ja, darf kein Fehler mehr passieren. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Druck mit dem Stern.
Ja, und man darf ja, man muss ja jeden Tag quasi on point abliefern, ja, weil man weiß ja auch nie, wann die Inspektoren kommen.
Richtig.
Und ja, da darf man quasi sich ja überhaupt keinen schlechten Tag erlauben.
Richtig, machen wir auch so schon nicht, aber da ist es dann doch nochmal ein bisschen mehr Druck.
Mm, ja. Jetzt würde ich euch noch mal gerne ein bisschen was zum Rheingau fragen und ein bisschen was Persönliches. Wenn ihr mal nicht im Restaurant seid, wie verbringt ihr denn eure freie Zeit hier im Rheingau?
Also wir sind viel mit unseren Hunden draußen, wir haben zwei französische Bulldoggen, treffen uns gern mit Freunden, gehen natürlich auch gerne gut essen. Ja, sind sehr, sehr gerne beim Hubert Allert in Kietrich, Keller Kunst und Kontor. Das ist ein ganz toller Geschichtenerzähler. Ja, hat immer ein gutes Tröpfchen im Haus. Sind wir leider mittlerweile viel zu selten. Ist unser alter Nachbar aus Kietrich und ja, viel Zeit draußen gerne.
Ihr kennt den Rheingau natürlich sehr gut. Du bist ja sogar hier geboren, Amila. Habt ihr einen persönlichen Lieblingsort oder vielleicht sogar einen kleinen Geheimtipp für unsere Zuhörer? Irgendwas, was man vielleicht noch gar nicht so kennt oder im Kopf hat?
Es gibt so viele kleine Sachen, so kleine Geheimtipps. Wir lieben das Weingut Dillmann. Wenn die Straußwirtschaft haben, versuchen wir jedes Mal da zu sein. Ja, das ist so unser favorite place to be, würde ich sagen.
Also es muss jetzt nicht abgehoben sein, sondern wir sind halt dann doch lieber ganz normal mit normalen Leuten unterwegs, eben die vielleicht auch diese Sterneküche oder diese hochanspruchsvolle Küche nicht so lieben. Es kann auch mal eine gute Pizza sein. Also es kann wirklich... Es unterschiedlich, muss man ehrlich sagen. Da sind wir wirklich offen und lassen uns auch immer wieder neu überraschen.
Es muss gar kein Restaurant oder so sein. Vielleicht habt ihr ja auch noch so einen Geheimtipp, wo man schön hingehen kann, wo man einen tollen Ausblick hat, wo man vielleicht schön wandern kann oder...
Ich weiß dann, Ausblick, Spiken.
Sehr gut.
Wollte ich gerade sagen, Spiken.
Das stimmt, der ist wirklich fantastisch. Der ist schwer zu toppen, der Ausblick im Biken.
Ja. Und tatsächlich, seit wir da wohnen, gehen wir tatsächlich hauptsächlich da oben laufen, wandern. Ja, bietet sich natürlich an für uns.
Ja, klar.
Ja.
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 Ja, vielen Dank euch beiden für das schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Rheingau-Kompass, dem Rheingau-Podcast.
Vielen
Danke,
Dank.
Danke, Julia.